Brennende Reifen, Barrikaden, es herrscht Ausnahmezustand im Brüsseler EU-Viertel. Schon am Morgen sind hunderte Traktoren in die Stadt gekommen. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch Gülle wurde ausgeschüttet.
Die Bilder von Treckern aus vielen EU-Ländern, die extra nach Brüssel gekommen sind im Frühjahr, die sind sicherlich noch einigen im Kopf geblieben. Und die drastischen Proteste mit brennenden Reifen und so weiter, die haben ja auch Wirkung gezeigt. Die EU-Kommission hat danach einige Vorschläge und Umweltvorgaben zurückgezogen, ebenso wie die Mitgliedsländer. Darunter war auch das Ziel, bis 2030 die Pestizidnutzung zu halbieren, damit das Artensterben eingedämmt wird. Aber das ist nun erstmal vom Tisch. An einer großen EU-Agrarreform wird aber weitergearbeitet, denn vieles ist nicht zukunftsfähig.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hi, ich bin André Zanto und jetzt am Ende der Erntezeit wollen wir fragen, welche Landwirtschaft wollen wir eigentlich? Das geht uns ja alle an, nicht nur wegen den Lebensmitteln, die wir essen, sondern auch, weil große Teile der Fläche in der Europäischen Union durch die Landwirtschaft genutzt wird. Allein in Deutschland ist es etwa die Hälfte. Lange recherchiert dazu hat Harald Schumann für Investigate Europe. Dort arbeiten investigative Reporter in ganz Europa zusammen. Herr Schumann, schön, dass Sie jetzt hier sind. Hallo.
Ja, hallo.
Vor 2 Jahren haben Sie ein langes Dossier veröffentlicht mit dem Titel »Der stille Tod – Europas tief verwurzeltes Pestizidproblem und die Biodiversitätskrise«. Was war da Ihr Ausgangspunkt?
Der Ausgangspunkt dafür war die Veröffentlichung des Weltbiodiversitätsberichts, aus dem hervorging, dass der Artenschwund eine mindestens ebenso große Bedrohung für die Zukunft der Menschheit ist wie die Welterhitzung, die Erderwärmung, und dass dazu aber viel zu wenig geschrieben wurde. Und außerdem ging aus den wissenschaftlichen Berichten hervor, dass die Hauptursache für den Artenschwund, das muss man leider so sagen, tatsächlich die industrielle Landwirtschaft ist.
Wir haben jetzt gehört, der Titel ist beschrieben mit dem Wort Pestizide, also eine Chemikalie, die sogenannte Schädlinge auf dem Acker bekämpft. Befürworter dieser Chemikalien sagen deshalb auch Pflanzenschutzmittel. Was finden Sie passender als Begriff?
Das Wort Pestizid sagt es schon, es bekämpft, es tötet die Organismen, die als Schädlinge erkannt werden, und macht aber gleichzeitig beinhaltet die giftige Dimension dieses Vorgangs, der halt wesentlich mehr zerstört als nur gezielt die Schädlinge, die die Bauern gerade nicht haben wollen.
Was waren die wichtigsten Erkenntnisse Ihrer Recherche damals?
Die wichtigste Erkenntnis war, dass das Artensterben schon viel weiter vorangeschritten ist, als ich gedacht habe. Zum Beispiel, dass in deutschen Schutzgebieten heute 3/4 weniger Insekten leben, als es vor 30 Jahren noch der Fall war. Ich sag mal, für Leute, die etwas älter sind, die erinnern sich noch, wenn sie Auto gefahren sind im Sommer, dann musste man im Grunde alle 2 Stunden an die Tankstelle fahren, um die Windschutzscheibe sauber zu machen, weil man sonst nichts mehr gesehen hat vor lauter toten Insekten, die auf der Windschutzscheibe klebten. Jüngere Leute kennen das Phänomen gar nicht mehr. Allein daran kann man das ablesen, was dramatisch sich verändert hat. Und dazu muss man wissen, 3/4 der gesamten Agrarproduktion ist abhängig von Insekten, die die Bestäubung bei diesen Kulturpflanzen machen. Wenn uns diese Insekten wegsterben, in Klammern, die Vögel sterben dann sowieso, schon über die Hälfte aller Ackervögel sind verschwunden, dann droht eine dramatische Ernährungskrise weltweit. Darum ist es so bedrohlich mit diesem Artenschwund und insbesondere dem Insektenschwund. Und da habe ich damals das Team mobilisiert und habe gesagt, wir müssen da was machen.
Und wie sind Sie da vorgegangen und was waren dann Ihre Ergebnisse aus den Gesprächen, die Sie geführt haben?
Na, das Wichtigste war natürlich zunächst mal, den Stand der Forschung zu explorieren. Da haben wir mit führenden Wissenschaftlern gesprochen, namentlich Josef Settele, dem Leitautor dieses UNO-Berichts. Und dann sind wir ausgeschwärmt und haben versucht herauszufinden, wo ist eigentlich das Problem? Also warum, obwohl doch die Wissenschaft massiv Forderungen stellt, wir müssen den Pestizideinsatz reduzieren, obwohl 2 erfolgreiche europäische Bürgerinitiativen dokumentiert haben, dass die große Mehrheit der Bevölkerung unbedingt dafür ist, den Pestizideinsatz zu reduzieren, warum passiert es nicht? Und eine wichtige Erkenntnis war natürlich schon, dass moderne Landwirte in der Klemme stecken. Ja, sie sind auf der einen Seite wahnsinnig unter Druck, ständig ihre Erträge zu erhöhen und zu immer niedrigeren Preisen an die Supermarktketten abzugeben und zu verkaufen. Und auf der anderen Seite stehen sie unter Druck, dass sie das aber möglichst umweltfreundlich machen und nicht die Landschaft und die Ökologie weiter zerstören, die Ökosysteme. Und aus dieser Klemme hilft ihnen die Politik nicht raus. Das war damals ein beklemmendes Gefühl, was auch bei uns zurückblieb. Und natürlich eine zweite sehr unangenehme Erkenntnis, das konnten wir sehr früh schon absehen, dass die Lobby derer, die Gewinne machen mit Pestizidverkäufen und mit intensiver Landwirtschaft, ist so extrem gut organisiert und hat so wahnsinnig viel Geld, dass sie die öffentliche Meinung massiv beeinflussen konnte. Das konnten wir konnten damals absehen, dass das Gesetzgebungsverfahren, was gestartet worden war, um den Pestizideinsatz europaweit zu reduzieren, voraussichtlich an dieser Lobby scheitern würde. Und das ist ja dann auch so gekommen.
Hm. Da sprechen wir gleich weiter, Herr Schumann. Erstmal wollen wir ein paar Bauern zu Wort kommen lassen, die an den Protesten im Frühjahr teilgenommen haben und ihre Gründe dafür hören. Franka Welz hat damals mit drei Landwirtinnen und Landwirten in Madrid gesprochen.
Land auf, Land ab, das gleiche Bild. Landwirte, Viehzüchter, alle auf Zinne und auf der Straße. Traktorkolonnen rollen durch Galizien, Katalonien oder Andalusien, durch Mallorcas Hauptstadt Palma und heute durch Madrid. Spaniens Bauern stören sich vor allem an aus ihrer Sicht zu hohen Umweltauflagen, zu niedrigen Preisen und zu viel Bürokratie. Landwirt Markus Wette baut grünen Spargel an. Mit 37 gehört er zu den jüngeren spanischen Bauern. Die sind im Schnitt nämlich deutlich älter als zum Beispiel die Deutschen. Viele Jüngere wollen Betriebe gar nicht erst mehr übernehmen. Markus sagt, in seinem verbrächten sie mehr Zeit mit Kontrollen und dem Ausfüllen von Formularen als mit ihrer eigentlichen Arbeit.
Tenemos más horas de inspecciones, de rellenar formularios, que al final lo que estamos trabajando. Y siempre con el miedo de poder, de que siempre estamos en la línea del bien y el mal.
Eine ständige Gratwanderung zwischen richtig und falsch sei das. Zu viel Bürokratie, zu wenig Unterstützung dabei, das sehen viele so. Und sie beklagen einen unfairen Wettbewerb durch Billigimporte aus dem Ausland jenseits von Europa. Viehzüchterin Estibaliz Cerezo sieht die Gründe dafür in unterschiedlichen Regeln inner- und außerhalb der EU. Wir spielen nicht zu gleichen Bedingungen. Wir haben eine Menge Auflagen, die die anderen nicht haben. Wenn also die Auflagen gleich wären und wir alle unter den gleichen Bedingungen spielten, erst dann wird es ein freier Markt sein. Etwa aus dem nahen Marokko ist der Konkurrenzdruck hoch. Dort werden so ziemlich die gleichen Produkte wie in Spanien produziert, zum Beispiel Olivenöl. Hier ist Spanien bisher führend auf dem Weltmarkt. Aber unter anderem, weil die Löhne in Marokko niedriger sind, lassen sich seine landwirtschaftlichen Produkte preiswerter verkaufen. Das ärgert auch den Olivenbauern Luis Alfonso Galán, zumal die Konkurrenz europäische und spanische Unterstützung erhalte. Mit spanischem Geld werden in Marokko Unmengen an Olivenhainen gepflanzt. Sprich, nicht einmal der Anbau, in dem wir führend in Europa waren, ist noch rentabel und funktioniert auch nicht mehr. Ich glaube also, dass die Menschen, die uns auf Regierungsebene leiten, sowohl in Spanien als auch in Europa, nicht wirklich wissen, was in der Landwirtschaft passiert.
Diesen Vorwurf, die Politiker wüssten ja gar nicht, was sie da eigentlich regulieren, den hören wir heute häufiger und greifen ihn später auf. Erstmal wollen wir mit dem Reporter Harald Schumann weitersprechen von Investigate Europe über seine Recherchen zum Thema Pestizide in der EU. Sie sind da auch auf große Lobbyinteressen gestoßen. Welche waren das?
Natürlich zuerst die der großen vier Konzerne, die die ganzen Gifte produzieren. Das ist ein Geschäft, wo es zwischen 12 und 20 Milliarden im Jahr umgesetzt werden. Von Bayer ist der Marktführer, wo auch Monsanto inzwischen zugehört, BASF, dann Syngenta, das gehört einem chinesischen Staatskonzern, und Corteva, ein amerikanischer Konzern. Allein diese vier Unternehmen geben zusammen ungefähr 15 Millionen Euro im Jahr aus, nur für das Lobbying in Europa. Dazu kommen aber natürlich die Organisationen, in denen, wenn man so will, die industrielle Landwirtschaft organisiert ist. Das ist COGECA auf der europäischen Ebene.
Was ist
das? Da sind die großen Bauernverbände europäisch organisiert, und in diesen Bauernverbänden haben die Großbetriebe das Sagen. Also die Betriebe, die im großen Stil mit Lohnarbeit, gemieteten Maschinen und Großeinsatz auf großen Flächen hohe Erträge generieren, auch hohe Gewinne machen, nicht zuletzt mit Hilfe der Subventionen aus der Europäischen Union. Ja, also es gibt ja einen ganz kleinen Teil der Betriebe, er bezieht den überwiegenden Teil der europäischen Subventionen. Es geht gar nicht um die normalen, ich sag jetzt mal, Familienbauernbetriebe. Es geht da um Großbetriebe mit riesigen Flächen. Und die gemeinsam haben eine unglaubliche Einflussmacht. Die geben Studien in Auftrag. Die können dann entsprechende Kampagnen lancieren. Sie haben regelmäßige Gespräche mit Abgeordneten im Europäischen Parlament und in der EU-Kommission, aber auch auf nationaler Ebene mit den dortigen Ministerien. In manchen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, war das damals so, dass der Landwirtschaftsminister als einer der besten Mitarbeiter des Verbandes bezeichnet wurde und seine Bürochefin wechselte dann zum Verband als deren Pressechefin. Also es ist einfach alles sehr eng verbunden. Auch im Deutschen Bauernverband gibt es eine Verbindungsstelle zur Chemieindustrie, wo ganz eng zusammengearbeitet wird. Und daran hängt natürlich auch, das muss man sich immer klar machen, die intensive Landwirtschaft funktioniert aus der Kombination von Mineraldüngereinsatz und Pestiziden.
Das heißt?
Das heißt, auch der Mineraldüngerabsatz ist ein anderes Milliardengeschäft, ist daran gekoppelt. Man kann hochgedüngte Pflanzen, die ganz schnell ganz hoch wachsen und ganz dicht stehen, kann man ohne Pestizide, diese Arten kann man ohne Pestizide gar nicht züchten. Ja, also eine moderne biologische Landwirtschaft setzt darauf, dass parallel mehrere Früchte auf den Feldern angebaut werden, sodass die sich gegenseitig ökologisch stützen, dass verschiedene Nützlinge gleichzeitig dort siedeln können. Damit kann man auch sehr hohe Erträge erwirtschaften, aber es ist eine andere Form des Wirtschaftens. Das muss man sich klar machen. Also wenn wir unsere Landwirtschaft an die ökologischen Möglichkeiten unseres Planeten, der Erde, anpassen wollen, dann müssen wir sie vor allem anders organisieren als bisher.
Aber würde sich das dann A rechnen und B, würde man damit auch genug Menschen versorgen können? Haben Sie dazu auch Erkenntnisse in Ihren Recherchen gesammelt?
Ja, man muss ehrlicherweise sagen, dieses Argument, ohne Pestizide und Mineraldünger würde die Menschheit verhungern, ist wirklich völlig absurd. Dazu muss man wissen, in Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland, aber auch in den anderen Industrieländern, werden 60% der gesamten Agrarfläche nur dazu benutzt, um die Schweine- und Rindermast zu ermöglichen. Also den hohen, extrem hohen Fleischkonsum. Und selbst das reicht ja nicht, weil wir importieren ja im ganz großen Stil Futtermittel aus Brasilien und aus Thailand und anderen Ländern, wo dann dort wieder die Wälder dafür abgeholzt werden, damit wir viel Fleisch essen. Also insofern allein unser Fleischkonsum ist die Hauptursache für diesen unglaublichen Bedarf. Zweitens muss man dazu sagen, die jetzige Methode führt dazu, dass wir voraussichtlich nach Aussagen der EU-Kommission in ungefähr 10 bis 15 Jahren in eine dramatische Produktionskrise reingeraten werden. Wir werden dann zu wenig produzieren können, weil erstens die bestäubenden Insekten fehlen und zweitens die Böden hochgradig degradiert sind. Wir ruinieren die landwirtschaftlichen Böden mit der modernen Methode. Schon jetzt gelten 2/3 der landwirtschaftlichen Böden in Europa als degradiert. Und das geht sehr schnell weiter. Und dann die dritte große Gefahr, das muss ich sagen, je weniger Insektenarten wir haben, umso geringer sind unsere Möglichkeiten, uns an den Klimawandel anzupassen. Die Evolution funktioniert so, wenn sich die Bedingungen ändern, dann übernehmen andere Arten dieselben ökologischen Aufgaben. Wenn es aber immer weniger Arten gibt, dann können auch keine anderen Arten mehr übernehmen. Das heißt, wir machen uns extrem verwundbar. Mit anderen Worten, jetzt, wenn wir jetzt umstellen auf mehr biologische Landwirtschaft, könnte es sein, dass wir eventuell etwas weniger Fleisch essen können. Ja, weil mit biologischen Methoden kann man nicht mehr so viel Viehfutter produzieren. Aber wenn wir das nicht tun, dann wird es ganz sicher so sein, dass wir in 10, 20, 25 Jahren auf jeden Fall viel weniger essen können, weil wir nämlich dann auch nur noch viel weniger produzieren können als heute. Das ist die eigentliche Alternative.
Harald Schumann von Investigate Europe, vielen Dank.
Danke Ihnen für die Einladung. Gut, dass Sie sich darum kümmern.
Das klingt also sehr dramatisch, muss ich schon sagen, vor welchen Herausforderungen unsere Landwirtschaft und letztlich auch unsere Natur in der Europäischen Union steht. Deshalb arbeitet die EU-Kommission auch gerade an Vorschlägen für eine große Agrarreform. Landwirtschaft und Natur- und Klimaschutz sollen besser ineinander greifen. Denn die jetzigen Regelungen findet auch der folgende Milchbauer aus Litauen nicht ausreichend und letztlich auch auskömmlich, den Julia Weschenbach im Frühjahr im Zuge der Protestwelle getroffen hat.
Es ist 4 Uhr morgens. Milchbauer Albinas Schneideris macht sich auf den Weg in den Stall. Seine Frau Daiva melkt da schon die ersten Kühe. 2 Stunden dauert das Melken, jeden Morgen. Ihren Hof nahe der polnischen Grenze haben die beiden vor 20 Jahren aufgebaut. Mit Milchkühen aus Deutschland. Und mit EU-Subventionen. Trotzdem hat Schneideris heute wenig Gutes über die EU zu sagen. Zu viele Regeln, zu viel Bürokratie, klagt er.
Früher hat uns die EU unterstützt, aber vor einigen Jahren hat sie begonnen, uns zu erwürgen. Und nicht nur sie, auch unsere Regierung. Für mich und viele andere ist es viel schwieriger geworden.
Besonders ärgert ihn, dass er jeden Schritt dokumentieren muss, wenn er seine Kühe auf die Weide lässt oder welches Futter er ihnen gibt. Jeden Morgen kommt der Milchwagen. Rund 1400 Liter holt er ab. Der Landwirt packt mit an. Für seine Milch bekommt er zu wenig Geld, findet er.
Noch kann ich mich über Wasser halten, aber sollte irgendetwas passieren, kann ich das bei diesen Preisen nicht verkraften.
Nicht nur Albinas Schneideris schimpft auf die EU. Viele seiner Kollegen haben sogar ihre Höfe aufgegeben. Wir fahren weiter in den Südosten Litauens. Hier baut Landwirt Saulius Stirner Getreide an. Noch sind die Pflänzchen nur handhoch. Stirner betrachtet sie. Doch etwas stimmt nicht.
Ich sehe, dass die Pflanze schon angegriffen ist. Wenn es so weitergeht, muss ich Pestizide einsetzen. Aber die EU grenzt das immer stärker ein.
Der EU-Beitritt habe den Bauern Fortschritt gebracht, sagt er, aber auch Freiheiten genommen. Auf seinem Handy zeigt er uns Bilder aus dem Januar. Da sind sie mit ihren Treckern bis in die Hauptstadt Vilnius gefahren, um gegen die Umweltauflagen der EU zu protestieren. Immerhin. Gerade hat das EU-Parlament dafür gestimmt, einige wieder zurückzunehmen. Auch unter dem Druck der Proteste, glaubt Stirner. Zufrieden ist er trotzdem nicht. Seinen Hof zu betreiben werde immer teurer, erzählt er uns. Gleichzeitig verdiene er zu wenig an seiner Ernte. Auch weil die EU immer noch Getreide aus Russland einführe, trotz des Kriegs in der Ukraine.
Wir importieren russisches Getreide. Und da gibt es keine Kontrollen, keine Regeln für die Verwendung von Pestiziden. Es ist wirklich grotesk. Wir kaufen das Getreide von den Russen und die bombardieren von dem Geld die Ukraine.
Sein Vorwurf? Bei der Einfuhr des Getreides wird an der Grenze nicht genau genug hingeschaut. Erster EU-Stopp der Züge aus Russland ist der Bahnhof in Kena, nahe der Grenze zu Belarus. Christina Schustike arbeitet hier. Sie kommt von der litauischen Lebensmittelbehörde und wehrt sich gegen die Vorwürfe. Wir kontrollieren zu 100%, was nach Litauen reinfährt. Jeden Waggon. Vor kurzem wurde das sogar noch mal verschärft. Ist das Getreide nicht sauber, muss es entsorgt werden. Den Landwirten reicht das nicht. Sie wollen, dass gar kein Getreide mehr aus Russland in die EU gelangt. Zurück auf dem Hof von Albinas Schneideris. Der Milchbauer macht Pause. In der Küche des Wohnhauses schenkt er sich einen Kaffee ein. Dabei erzählt er uns von seinem großen Wunsch an die EU.
Ich würde mir wünschen, dass die Regeln in der EU nicht irgendwo da oben in der 20. Etage am Computer gemacht werden, sondern dass man uns, Landwirten, zuhört.
Dann geht es für Albinas Schneideris wieder in den Stall. Die Kühe warten und für den Bauern zählt jeder Liter Milch.
Wir wollen jetzt nicht in der 20. Etage nachfragen, sondern bei einem Landwirt, der aber auch Politiker ist im EU-Parlament. Thomas Weitz ist Österreicher und der landwirtschaftspolitische Sprecher der Europäischen Grünen und jetzt für uns vor einer Plenarsitzung in Straßburg erreichbar. Hallo.
Hallo.
Ich nehme an, Sie waren im Frühjahr nicht bei den Trecker-Protesten in Brüssel?
Ich habe mal rausgesehen, also es ist nicht an mir vorübergegangen, ja.
Sie sind ja Biobauer, Forstwirt und Imker aus Leidenschaft, habe ich gelesen, in der Steiermark, neben Ihrer Tätigkeit als Abgeordneter im EU-Parlament. Wie oft begegnen Ihnen denn im Austausch mit anderen Bauern solche Vorwürfe, dass die EU den Landwirten zwar einerseits viel Geld einbringt, aber auch eben viele Vorgaben hat, was Dokumentation angeht, was auch die Nutzung der Umwelt angeht und gleichzeitig würden die Bauern dann nicht genug Geld für ihre Produkte erhalten?
Der Vorwurf begegnet mir sehr häufig, vor allem die zu niedrigen Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte sind in vielen Bereichen auch richtigerweise kritisiert. Wir erwarten von unseren Landwirtinnen und Landwirten, dass sie klimafreundlich, umweltfreundlich und tierfreundlich produzieren. Und der Markt bezahlt die Landwirte, bezahlt den Landwirten diesen extra Aufwand nicht oder völlig unzureichend. Also diesen Vorwurf höre ich oft und den unterstütze ich auch. Was die Bürokratie anbelangt, ist es ja so, dass wir hier in Brüssel im Grunde nur die Rahmengesetzgebung machen, also die Ziele entwickeln und ja jedes Land selbst über ihre strategischen Pläne das eigentliche Förderwesen organisiert. Und so gibt es Staaten in der Europäischen Union, wo der Förderantrag wesentlich einfacher ist. Und Staaten, ja, zum Beispiel in osteuropäischen Ländern, in Polen zum Beispiel, ist es wesentlich einfacher, auch von der Struktur her des Antrags, weil das wird ja von Nationalstaat zu Nationalstaat entwickelt. Ja. In Österreich zum Beispiel haben wir sehr viele unterschiedliche Anträge auszufüllen, aber Österreich ist auch Europameister im Erfinden von Agrarförderungen und jede neue Agrarförderung, die wir erfinden, da bedeutet ein neues Stück Papier zum Ausfüllen. Also es ist auch so die Frage, ja, die Landwirte bekommen doch einiges aus Steuerhand in die Hand gegeben, auch zu bestimmten Bedingungen. Ich denke, wenn man unterschreibt, dass man bestimmte Maßnahmen setzt, zum Beispiel einen Acker grün hält im Winter, aus gutem Grund auch und im öffentlichen Interesse, ja, dann muss man das eben auch nachweisen und extra beantragen. Also ich finde diese Bürokratiedebatte, die ist so einfach gesagt und klingt immer gut, ja, vereinfachen. Naja, aber wenn ich als Steuerzahler, Steuerzahlerin für eine ganz bestimmte Maßnahme eben Geld zur Verfügung stelle, dann möchte ich schon auch, dass kontrolliert wird und nachvollzogen werden kann, ob diese Maßnahmen auch eingehalten werden.
Nun ist ja Landwirt nicht gleich Landwirt. Sie sind ja ein Unterstützer der bäuerlichen Landwirtschaft. Die Proteste waren ja eher organisiert von den konventionell arbeitenden Bauern. Die sind ja auch zahlenmäßig mehr und bewirtschaften auch größere Flächen. War es entsprechend richtig, jetzt von der EU-Kommission und auch von nationalen Regierungen auf diese Proteste zu hören und Sachen zu verändern?
Die Proteste waren und haben unterschiedlich ausgesehen in unterschiedlichen Ländern und gerade in Deutschland wurden sie sehr stark mit, ich sag mal, anti-grünen Narrativen aufgeladen. Also der Green Deal, das würde alles zu viel überfordern und da würde man zu viel erwarten von den Landwirtinnen und Landwirten, während zum Beispiel in Frankreich die Proteste in eine andere Richtung gegangen sind. Sehr stark auf die Erzeugerpreise, also dass der Markt zu wenig die Leistungen der Landwirte remuneriert, also abgilt, sondern als waren die Proteste auch stark in Richtung Importe orientiert. Und das ist eine Situation, die kann ich auch, da kann ich den Protest gut nachvollziehen. Wir produzieren in Europa im Allgemeinen zu höheren Standards als international und das ist ganz gleich, ob wir über Bio reden oder konventionell. Auch in der konventionellen Landwirtschaft haben wir in den allermeisten Bereichen sehr viel höhere Qualitätsstandards und auch Umweltstandards. Und dann müssen sich unsere Landwirte aber in einer Konkurrenz, in einer internationalen Konkurrenz behaupten von sehr vielen importierten Produkten, die in den allermeisten Fällen diese Standards so nicht einzuhalten haben. Um ein konkretes Beispiel zu bringen, wir haben zum Beispiel Chlorpyrifos verboten, es wurde auch in den USA verboten, ist ein sehr problematischer Stoff, den dürfen jetzt unsere Orangenproduzenten nicht mehr verwenden, da geht es vor allem um die Schönheit der Frucht im Supermarkt, jetzt sind die spanischen Orangen nicht mehr ganz so hübsch und werden von südafrikanischer Konkurrenz vom Markt verdrängt, aber die dürfen Chlorpyrifos sehr wohl verwenden und die Reststoffe finden sich auch auf den Importprodukten und dass dann da die spanischen Orangenbauern protestieren und sagen, das geht ja wohl so nicht, das kann ich gut verstehen. Also hier diese Proteste in Frankreich waren eben sehr stark in diese Richtung orientiert, doch bitte dieselben Standards auch bei Importprodukten einzuhalten und damit einen fairen Wettbewerb herzustellen und im Moment ist der Wettbewerb tatsächlich unfair, der internationale.
Okay, das klingt ja erstmal sehr nachvollziehbar, aber verändert wurde das ja nicht, sondern es wurden eben Umweltauflagen zurückgedreht oder Ziele nicht weiter verfolgt, zum Beispiel eben die Pestizide in der Europäischen Union bis 2030 zu halbieren. Auf welche aus Ihrer Sicht wichtigen Punkte wurde dann noch jetzt verzichtet im Zuge der Proteste?
Ja, man hat ganz schnell mal Fördermittel für die Kunstdüngerindustrie beschlossen. Man hat ganz schnell mal Umweltauflagen für die Landwirtschaft abgeschafft. Zum Beispiel die Fruchtfolge als Bedingung für Förderungen. Und das sind alles Maßnahmen, die weder die Landwirte und Landwirtinnen am Markt stärken, dass sie bessere Erzeugerpreise bekommen, noch die grundsätzlichen Problematiken auch beantworten, wie wir Landwirte und Landwirtinnen zu Partnern machen, wenn es um Klimaschutz geht, zu Partnern machen, wenn es um Naturschutz geht und für die erwarteten Leistungen, die die öffentliche Hand und die Öffentlichkeit erwartet von Landwirten, eben auch entsprechend Zahlungen zu ermöglichen, die den Landwirten ein Überleben und ein halbwegs vernünftiges Einkommen von ihrem Betrieb ermöglichen. Das wurde alles nicht beantwortet. Also auch die unfairen Handelspraktiken unserer Wiederverkäufer wurden damit nicht beantwortet, sondern es wurden halt in diesem Schwung, auch im Zuge des Europawahlkampfs, der ja extrem polarisiert war, gerade wo es um Umwelt und Landwirtschaft ging, wurden schnell mal ein paar Umweltmaßnahmen abgeschafft. Aber es hat nichts der Probleme gelöst, sondern hat halt gewissen Industriezweigen und vor allem der industriellen Landwirtschaft einen Gefallen getan. Und so hat man also die zum Teil aus meiner Sicht absolut nachvollziehbaren und berechtigten Bauernproteste genutzt, um eigentlich Industriepolitik wieder voranzubringen. Und da sind wir dann auch bei den Pestiziden. Es ist in einer modernen Landwirtschaft absolut möglich, mit dem Pestizidverbrauch runterzugehen. Es gibt moderne Methoden, die wir anwenden können. Wir arbeiten mittlerweile auch in der konventionellen Landwirtschaft mit Nützlingen. Wir können mittlerweile Mischkulturen führen, also mehrere Kulturarten auf einem Acker, weil wir gestützt mit auch moderner Informationstechnologie entsprechend wirtschaften können. Es gibt sehr viele neue Ansätze. Wir können also auch in der konventionellen Landwirtschaft Pestizide reduzieren. Aber wenn ich der Vorstandsvorsitzende von Bayer bin und dann höre ich, das Europäische Parlament will den Verbrauch von Pestiziden in Europa halbieren, ja, dann schicke ich auch für ein paar Millionen Euro eine Horde an Lobbyisten los. Und die wirken leider auch sehr gut auf COPACOGECA, das ist der Europäische Bauernverband, und leider auch auf viele Abgeordnete. Also das Lobbying zum Thema Pestizide war enorm. Und es wurde ja hier der Eindruck erweckt, naja, wenn wir nur mit den halben Pestizide verwenden, dann wird Europa am Hungertuch nagen, dann können wir Europa nicht mehr ernähren, was hint und vorne falsch ist. Das ist eine Falschmeldung. Aber auch im Zuge des Wahlkampfs wurde hier sehr viel Propaganda betrieben und das ist, glaube ich, zum Schaden nicht nur der Umwelt, sondern auch der Landwirtschaft und der Konsumentinnen.
Sagt Thomas Weitz, landwirtschaftspolitischer Sprecher der Europäischen Grünen aus Österreich, sind Sie. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Thomas Weitz war übrigens optimistisch, hat er mir noch gesagt, dass es auch mit der Unterstützung aus anderen politischen Lagern gelingt, die EU-Landwirtschaft neu auszurichten, weil die Dringlichkeit letztlich doch allen klar sei. In der nächsten Folge der Weltzeit blicken wir nach Polen. Dort rüstet das Militär auf, vor allem angesichts der russischen Aggression. Aber es fehlt der Nachwuchs. Was die Regierung tut, um mehr junge Leute zu verpflichten, schauen wir uns an. Ich bin André Zanto. Bis bald.